Willkommen zu Sprich, o Herr, dem Predigt-Podcast der Freien Baptistengemeinde Eichstätt. Hier teilen wir die zeitlosen Wahrheiten der Bibel, damit jedes Herz in Staunen über die Herrlichkeit Gottes wachsen kann. Heute starten wir eine neue Staffel, Gebete in der Bibel. Während Willi in den Staaten war, habe ich in August 2023 eine Mini-Sommerpredigtreihe gehalten. Gebete zeigen, womit wir uns beschäftigen, welche Ängste und Sorgen wir haben oder welche Anliegen uns wichtig sind. Obwohl Gott all das bereits weiß, möchte er dennoch, dass wir mit ihm sprechen. Auf diese Weise zeigen wir unsere Liebe und Abhängigkeit von diesem großartigen Gott. Gott spricht zu uns durch sein Wort und wir zu ihm durch das Gebet. Der Titel der heutigen Predigt heißt »Hannas Herz freut sich in den Herrn« aus 1. Samuel 2, 1-10, gepredigt am 27.08.2023. Wenn ihr meine Brüder und mich sehen würdet, wir haben alle eine Tendenz dazu, rote Wangen zu kriegen, rote Öhrchen. Wenn wir müde sind, warm oder nervös oder vielleicht etwas peinlich ist. Wir wussten nicht, woher das kommt, bis meine Mutter dann ihren Vater, also meinen Großvater, gesehen hat. Dankeschön. Er war beim Fernsehen schauen und er hatte nasse Tücher auf den Ohren drauf, weil die so glühend heißrot waren. Dann wussten wir, daher kommt es. Wenn meine Mutter und ich Brettspiele spielen und vor allem, wenn wir müde sind, viel Zucker hatten und viel Koffein, dann kann es sein, dass meine Mutter und ich dann anfangen, einfach nur zu lachen und zu kichern. Unkontrolliert. Und meine Brüder, das nervt ihnen schon ein wenig. Die meinen, oh, jetzt geht's los. Weil sobald es anfängt, kann man es nur sehr schlecht ruhig halten und aufhören. Dabei kichern wir, lachen wir, dann haben wir Tränen in den Augen und wir fangen an zu weinen. Und man weiß nicht, ob wir jetzt gerade lustig drauf sind oder tatsächlich frustriert sind, weil wir ein Spiel verlieren. Aber bei Tränen kann man traurig sein, aber auch, wenn man fröhlich ist. Als ich dieses Buch zum Geburtstag beschenkt bekommen habe, habe ich geweint, weil es ist die Bibel von meinem Vater. Und das durfte ich jetzt haben, etwas ganz, ganz Besonderes. Also Trauer und Freude und beides zusammen. Wenn wir im Gebet gehen, dann, wenn wir die Stelle heute anschauen, können wir in Zeit von Freude und in Zeit von Trauer zum Herrn im Gebet gehen. Das gehört beides dazu. Und ich glaube, der Herr will auch, dass wir zu ihm im Gebet kommen und unser Herz ausschütten, sei es in Zeit von Trauer oder in Zeit von Freude. Heute Morgen sind wir in 1. Samuel, Kapitel 1 und auch in 2. Ich versuche jede Woche abzuwechseln, Neues Testament, Altes Testament, damit man Gebete in beiden Testamenten sehen kann. Und heute ist es die zwei Gebete von Hanna. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Es gibt einen Mann namens Elkanam. Er hatte zwei Frauen, die Penina und die Hanna. Penina hatte vier Söhne und Töchter, aber die Hanna hatte gar keiner. Noch schlimmer, die Penina mobbte sie deswegen. Also es war ziemlich schlimm. Und in Kapitel 1, Vers 6, da lesen wir, und ihre Widersacherin, also die Mitfrau, reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nicht aß. Also jedes Jahr ging sie, um Opfern zu geben, ging sie dann zum Tempel. Und der Mann, er liebte die Hanna ein bisschen mehr als die andere Frau, weil sie eben keine Kinder hatte. also hat sie mehr zum Opfern geben können. Aber die Penina, die mit den Kindern, hat die Hanna deswegen gemobbt. Und es war sehr schwer für die Hanna. Und es war so schwer, das sieht sogar in Vers 11. Da lesen wir, dass sie dann vom Essen, als es fertig war, aufgestanden ist, in Vers 10. Sie weinte und betete. Und das ist, was sie betete, in Vers 11. Und sie legte eine Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn gebären wirst, so will ich ihn den Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das ist ein von den Gebeten. Aber bevor wir weiter hineintauchen, lass uns im Gebet anfangen. Herr, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass es draußen etwas kühler ist als die letzten paar Tage. Ich danke dir auch für den Regen. Ich weiß, die Pflanzen brauchen das. Herr, ich danke dir, dass wir uns treffen können. Ich danke dir für dein Wort. Viele von uns haben mehrere Exemplare von deinem Wort zu Hause. Und so viele auf der Welt haben keins. Es ist so ein Vorrecht, dass wir einfach lesen können von Geschichten, wie du gewirkt hast, von Versprechungen, die du gegeben hast, die dann in Erfüllung gegangen sind und welche, die noch in Erfüllung gehen werden. Herr, du bist großartig und einzigartig und das können wir jeden Tag, wenn wir wollen, dein Wort erkunden. Herr, ich danke dir für Geschichten wie diese für heute Morgen. Und ich bete, Herr, dass die zwei Gebete von Hanna uns im Glauben ermutigen, ermahnen, wenn notwendig. Aber ich bete, Herr, dass wir vor allem dir ein bisschen ähnlicher werden und einander und uns selber etwas unähnlicher. Herr, ich bete, dass du mich beiseite schubst, damit dein Wort der Fokus ist und nicht etwa ich. Herr, ich bete, dass du trotz mir wirkst und unser Herzen und unser Kopf erreichst. Und ich bete, Herr, dass diese Predigt heute Morgen dich verherrlicht und uns ermutigt oder ermahnt. In Jesus' Namen. Amen. Die Kerngedanke für heute Morgen wäre, Gott will, dass wir unser Herz im Gebet ausschütten, in Trauer und auch in Freude. Und wir fangen hier erstmal in Trauer an. Der Eli konnte die Hanna sehen und meinte tatsächlich, dass sie betrunken war, weil sie mit Emotionen, mit Trauer gebetet hat, ohne Worte zu sprechen, sondern einfach nur mit sich selber im Herzen geredet hat. Sie war also sehr betrübt und betete, als sie geweint hat. Und dieses erste Gebet ist ein Gebet von Trauer. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet in Trauer. In Leid und Trauer kann es sehr einfach sein und sehr verlockend sein, mit geschlossener Hand zu beten. Du kannst leiden, du kannst etwas durchmachen und mit geschlossener Hand willst du beten, weil du noch auf etwas festhältst, du willst es nicht loslassen. Das ist quasi eine Faust. Du betest zum Herrn mit einer Faust und du wagst es, unseren himmlischen Vater zu hinterfragen, zu beschuldigen. Warum machst du das etwa durch? Warum kannst du so etwas jetzt erleiden? Das kommt uns eher natürlich vor. Uns wird verletzt. Wir wollen Gerechtigkeit dafür. Und wenn wir gläubig sind, wissen wir, unser Herr, der ist souverän, er hat Kontrolle über alles. Also warum muss ich sowas durchmachen? Warum ich, warum du, sein Kind? Warum müssen wir leiden? So können wir sehr leicht, sehr natürlich aus in Zeit von Trauer im Gebet mit geschlossenen Hand zum Herrn gehen. Und ich ebenfalls, als mein Vater sehr krank wurde, da war es so verlockend, den Herrn zu befragen und beschulden mit geschlossener Hand, mit Faust. Warum? Weil man will das verstehen können und man versteht es nicht. Für Hannah hier war dieses Gebet etwas sehr Persönliches, sehr Rührendes. Sie hat beim Gebet geweint. Sogar der Eli dachte, dass sie betrunken wäre. Aber die Hannah antwortet in Vers 15: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz von dem Herrn ausgeschüttet. Im Gebet hat sie ihren Herz ausgeschüttet. Aber wo andere Gott vielleicht beschuldigen würden mit geschlossener Hand oder mit Faust, kommt sie zum Gebet mit offener Hand und ist dessen bewusst, mit wem sie gerade redet. Sie redet mit dem allmächtigen Gott. Warum sage ich das? Warum sage ich, sie betet mit offener Hand? In Vers 11 spricht sie zweimal den Herrn an. Mein Herr, Herr der Herrscharen. Und sie sagt von sich selber, ich deine Magd, deine Dienerin. Sie weiß, sie spricht mit dem allmächtigen Gott und im Vergleich bin ich nur eine kleine Dienerin. Wenn sie betet, gibt sie keine Beschuldigung Gott gegenüber, dass sie kein Kind hat. Das beschuldigt sie ihn nicht. Keine Beschuldigung, dass die zweite Frau sie mobbt. Das will sie auch keine Rechenschaft haben. Keine Beschuldigung, dass die zweite Frau viele Kinder hat und sie gar keins. Das wäre eine geschlossene Hand, sondern mit offener Hand. Ein ehrliches Herz ausschütten vor dem Herrn und sie bittet. Sie bittet einfach nur, wenn du mich siehst, vergiss mich nicht. Und mein Herzenswunsch, das, was mich betrübt macht, was mich Leid und Trauer bringt, ist, dass ich kein Kind habe. Also bitte schenk mir, o mächtiger Gott, schenk mir, deine Dienerin, ein Kind. Daran ist absolut nichts Falsches. Sie hat einen Wunsch, sie äußert ihren Wunsch in Demut, nicht in Stolz. Die Psalmen handeln oft von Ängste, Leid und Trauer. Aber auch ein Gott, zu dem man kommen kann und der auch hilft. Jakobus 5,13 steht, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten. Ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. In Zeit von Leid und Trauer sind Psalmen großartig. Es gibt auch so viele von denen. Du kannst den Tag des Monats nehmen und an diesen Psalm lesen und dann mal zwei, dann das Doppelte von Psalmen wieder lesen und dann ein drittes Mal wieder lesen. So kannst du jeden Tag im Monat einen anderen Psalm oder drei andere Psalmen lesen und du wirst nie voll davon, weil es ist immer wieder ermutigend und wunderschön. Also, hast du Unrecht, hast du Leid, schau in den Psalmen und werd vollen Mutes. In Psalm 34, 19 steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Oder Psalm 62, 9, vertrau auf ihn alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Es ist also nicht einfach etwas, das man tun könnte oder tun darf. Nee, wenn du Mensch bist und Leid hast, geh damit zum Herrn. Er will es hören, er will es wissen. Vertraue auf ihn alle Zeit, o Volk. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Selah, das heißt Friede, das heißt Ruhe, das heißt Nachdenken. Sei vollen Bewusstes, du kannst zum Herrn gehen. Schüttet dein Herz aus. Und Psalm 73, 26. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Hannah ist hier ein Vorbild. Sie leidet sehr im Herzen, zu Hause, aber sie findet Trost in dem, der sie tatsächlich helfen kann. Das Schöne an die Geschichte von Hannah ist, dass ihr Gebet wurde erhört. In Vers 19 steht, und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah, und der Herr gedachte an sie. Sie wurde also schwanger. In Vers 26 und 28. Jetzt ist das Kind etwas größer geworden, etwas älter geworden. Sie hatte ja gerade versprochen, dass wenn du mir ein Kind schenkst, dann gebe ich ihn auch zurück. Und dieses Versprechen hat sie auch eingehalten. In Vers 26 steht, und sie sprach, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt. Mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu den Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch den Herrn alle Tage seines Lebens. Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Wir sehen hier, sie hat ihren Versprechen eingehalten. Sie hat ihren Sohn zurückgegeben als Nazirea. Das ist, wenn jemand sich für einen bestimmten Zeitrahmen den Herrn widmet. Also der Simson war zum Beispiel ein Nazirea. Man lässt die Haare lang wachsen, man schneidet den nicht, isst auch einen ganz bestimmten Diät und so weiter. Aber normalerweise war das für einen ganz bestimmten Zeitraum. Es könnte Monate, könnte Jahre sein. Aber sie hat den Herrn ihren Sohn versprochen für sein ganzes Leben lang. Also weit drüber hinaus, was normal war. So dankbar war sie, dass sie einen Sohn bekommen hatte. Und so wollte sie auch ihren Sohn, ihren Heiland, widmen. Das war zuvor eigentlich nur so ein Zeitrahmen. Also in 4. Mose 6,6 steht zum Beispiel, solange das Gelübde seiner Weihe währt. Also dieses Versprechen, dieses Gelübde war nur für einen Zeitrahmen. Aber Hannah verspricht ihren Sohn sein ganzes Leben lang. Irgendjemand hat neulich gefragt, wo ist die Gegenwart Gottes am meisten zu sehen jetzt gerade? Oder wo lässt sich die Gegenwart Gottes am meisten bekennbar machen? Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hundertprozentig damit übereinstimmen würde, aber ich meine, da ist schon was dran. Nämlich Gottes Gegenwart ist am meisten zu sehen in denjenigen, die leiden. In Christen, die leiden. Im Leid kannst du, wie die Welt, verzweifelt werden oder versuchen, dich irgendwo zu verlieren, wo die Welt sich auch Trost finden würde. Aber wenn du es schaffst, trotz dein Leiden, trotz des Trauers, lachen zu können, positiv zu sein und immer noch auf der Gnade Gottes zu vertrauen und darin zu ruhen, auch wenn es dir schwerfällt und auch wenn es dir schwerfällt, diese Ruhe, diese Gnade jetzt subjektiv wahrzunehmen und zu spüren, dann sagt es, glaube ich, Gigantisches über deinen Glauben aus. Wenn du weißt, im Kopf, mein Heiland ist da, mein Gott ist souverän, ich empfinde seine Liebe, ich empfinde seine Gnade. Wenn du das im Kopf verstehst, aber gerade in deiner Situation, im Umfeld, fällt es dir so schwer, das wahrzunehmen. Aber du sagst dir selber, darauf beruhe ich. ich merke es jetzt gerade nicht, aber ich weiß, es ist da. Und darauf vertraust du, darauf findest du Trost. Ich glaube, das sagt Gewaltiges über deinen Glauben aus. Weil du zeigst dadurch, dass es eine Macht gibt, die stärker ist als dein Leid. Auch wenn es dir schwerfällt. Und eine Person gibt, die wichtiger ist als dir selber, nämlich Gott, der Allmächtige. Und den kannst du vertrauen. Auf den kannst du schauen, auch wenn die Umstände aussichtslos scheinen. Und dabei zeigst du deinen Glauben und dabei wächst du im Glauben. Nicht, weil es natürlich ist. Also, du kämpfst ständig mit dir selber. Du hast eine Wahrheit, die du wahrnimmst, die auf dich einwirkt, die Umstände um dich herum. Du spürst es, das Leid und Trauer und Umstände. Und das wirkt auf dich ein. Du willst traurig sein. Es ist leicht, verzweifelt zu sein oder leicht in Depression zu fallen. Aber du sagst dir, nein, mein Gott ist größer. Seine Gnade, obwohl ich es jetzt gerade nicht so wahrnehmen kann, ich weiß, seine Gnade ist größer, seine Liebe ist größer und darauf beruhst du. Das ist gigantisch. Wenn du trotz der schweren Zeit und auch, wie es vielleicht unnatürlich scheint, deine Hoffnung auf den Herrn setzt. In Römer 5, 3 bis 5 steht. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wegen ihres Glaubens, wegen dem Glauben von Hannah, kann sie trotz dem Leid zum Herrn gehen. Kann sie trotz dem Leid zum Herrn gehen und sagen, du bist der allmächtige Gott, ich bin deine Dienerin. Wenn du mich siehst, vergess mich bitte nicht. Ich wünsche mir so sehr ein Kind. Und als dieses Wunsch in Erfüllung kommt, dann ist sie nicht etwa weggegangen, sondern war treu zu, was sie versprochen hat, ihrem Kind zurückzugeben. Und dann sehen wir ein Gebet, ein zweites, und zwar in Freude. Das ist in 1. Samuel 2. Das haben wir vorhin schon vorgelesen. Aber wenn ich ihr Gebet strukturieren würde, dann wäre es so. In ihrem Gebet erwähnt sie, was der Herr getan hat. Dann erwähnt sie, wer der Herr ist. Und dann erwähnt sie, was er tun wird. Also ihr Gebet ist vollkommen von Anfang bis Ende auf den Herrn gerichtet. Zum einen, was er getan hat. Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde. Denn ich freue mich in deinem Heil. Sie erinnert sich hier, was der Herr getan hat in ihrem Leben. Mein Horn hört sich zwar jetzt komisch an, eine komische Aussage. Da muss man auch nachschauen, was ist denn damit gemeint? Woran denkst du, wenn du Horn liest? Es ist aber ein Zeichen der Stärke. Sie war nieder, sie war zerbrochen, ihr Herz war zerbrochen. Aber jetzt hat Gott sie stark gemacht. Sie fühlt sich vom Herrn gestärkt. Und oft ist dieses Horn ein Bild von Sieg über ihre Feinde. Und bestimmt hat sie jetzt gerade die zweite Frau vor Augen, die sie gemobbt hat über die Jahre. Und jetzt hat sie auch ein Kind bekommen. es ist immer wieder gut und eigentlich immer wieder notwendig, vor Augen zu haben, wie der Herr in dein Leben gewirkt hat. Das war, glaube ich, auch ein Thema letzte Woche und wird wahrscheinlich immer wieder ein Thema sein. Für ihn, für den Herrn. Es ist gut, immer das vor Augen zu haben für den Herrn, damit wir ihn loben und preisen können, wie er in dein Leben gewirkt hat. Für andere, damit sie sehen können, was für ein großartiger Gott du dienst. Und für dich selber, wenn du wieder in Traurigkeiten kommst und Schwierigkeiten hast, dass du dich daran erinnerst, was der Herr in deinem Leben schon getan hat und daher wieder tun kann. Jemand hat mal gesagt, Gott wird mein Warten irgendwie dazu nutzen, meinen Glauben zu stärken, sodass ich Jesus sehen und Jesus wollen und mich nach Jesus sehnen kann. Wir wissen nicht, wie viele Jahre die Hannah jetzt gewartet hat, aber während dieser Zeit hat sie gebetet, konnte zu dem Herrn gehen und ähnlich auch mit uns. Ich weiß, ich habe Wünsche, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Ich vermute, ihr ebenfalls. Während dieser Zeit des Wartens kann man entweder verzweifelt sein, kann man entweder Zuflucht woanders finden oder, auch wenn es schwer fallen würde, den Augen auf den Herrn haben. Und immer wieder vor Augen haben, was er schon in deinem Leben getan hat und daher, was er noch tun kann. Sie denkt dabei später, wer der Herr ist. Wir sehen hier Eigenschaften. Und zwar, wir sehen hier erstmal in Vers 2, niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir. Und es ist kein Fels wie unser Gott. Wir haben hier Heiligkeit und Fels. Der R.C. Sproul hat über Heiligkeit gesagt. Wenn die Bibel Gott als heilig bezeichnet, bedeutet das in erster Linie, dass Gott transzendental getrennt ist. Also er ist so großartig, wie man es nicht begreifen kann oder fast nicht aussprechen kann, getrennt ist von uns. Er ist so weit über uns hinaus, dass er uns fast völlig fremd vorkommt. Heilig zu sein heißt, bedeutet anders zu sein. In besonderer Weise anders zu sein. Gott sagt, ich bin heilig, deswegen seid heilig, denn ich bin heilig. Das können wir fast gar nicht begreifen, wie sehr getrennt von Sünde und alles Schreckliche in der Welt er ist. In Jesaja 6,3, das habe ich, glaube ich, nicht auf der Folie. Nee, habe ich nicht. Da steht, und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. In Hebräischen, wenn ein Wort mehrmals vorkommt, dann ist es eine Steigerung. Also er ist nicht nur heilig. Er ist nicht nur super heilig, er ist super, super, super heilig. Und er ist ebenfalls ein Fels. Das ist seine Stärke. Und weil er stark ist und weil er so heilig ist, geht anders als wir, können wir auf ihn vertrauen. Auf ihn können wir vertrauen, auf ihn können wir bauen. Und da steht dann weiter, redet nicht viel von hohen Dingen, Vermessenes gehe nicht aus eurem Mund, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Also sein Urteilsvermögen ist einzigartig, perfekt und großartig, da er alles weiß und er gerecht richtet. In Nahum 1,3 steht, der Herr ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft. Und er lässt gewiss nicht ungestraft. Der Weg des Herrn ist im Sturmwind und im Ungewitter. Und gewölkt ist der Staub seiner Füße. Vielleicht lesen wir jetzt die Eigenschaften Gottes, die hier kurz erwähnt wurden und meinen, ja, ist es schön, dann weiß ich das, dann habe ich das vor Augen. Aber wir sollen uns nicht einfach nur darauf beruhen, Gott zu loben und zu preisen für was er tut in unserem Leben, sondern auch für was er ist und wer er ist. Er ist heilig. Er ist unser starker Fels. Auf ihn können wir vertrauen. Und er weiß alles und er richtet. Und dafür können wir ihn loben. Dafür sollen wir ihn loben und es auch ständig vor Augen haben. Und dann geht die Hanna ein, was er tut. Wahrscheinlich bezogen auf Peninas Mobben ihr gegenüber. Sagt sie dann, wenn man weiterliest: Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtelt. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte sie versenkt. Verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit sie sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erheben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn. Und er hat den Erdkreis auf sie gestellt. Wir sehen hier, die Bögen werden gebrochen, die Sättigung der Hungrigen, Auferweckung der Toten, Erhöhung der Armen. Die Hanna zeigt hier einfach nur einen Grundsatz, ein Prinzip, das wir verstehen müssen, dass die endgültige Entscheidung über alle Dinge ist in der Hand des Herrn. Und das ist der Herr, der die Welt erschaffen hat. Vielleicht habt ihr in Vers 5 gelesen, ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren. Und meinen, ja, jetzt hatte die Hanna wohl 7 Kinder gehabt. In Vers 21 lesen wir, dass sie 5 weitere Kinder bekommen hatte. Also 7 ist nicht die Anzahl von Kindern, die sie hatte, sondern das ist eher ein Zeichen, ein Bild, dass ihr tiefstes Herzenswunsch in Erfüllung gegangen ist. Also Zahlen haben Bedeutung in der Bibel. Und ihr tiefstes Herzenswunsch, ein Kind zu bekommen, ist in Erfüllung gegangen. Nicht nur einmal, sondern insgesamt 6-mal. Und daher ist sie unendlich dankbar. Sie erzählt, wie der Herr Kontrolle über alles hat auf der ganzen Welt. Arme Leute macht er reich. Er erweckt Leute aus dem Toten heraus. Hungrige Leute werden Essen gegeben und gleichzeitig die, die meinen, die sind groß und stark, werden auch erniedrigt. Von daher, unser Gott ist gewaltig und darauf können wir uns beruhen und immer vor Augen haben, seine Qualitäten und das, was er tun kann. Und dann kommt, was er tun wird. Wenn wir weiterlesen, Verse 9 bis 10. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten. Aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Wir haben hier behüten und richten. Ich glaube, das ist einfach eine Zusammenfassung von seinen Eigenschaften, seinen Qualitäten als heilig, als starker Fels, als gerechter Richter, seine Tätigkeiten, wie er Gewalt hat, wie er Kontrolle hat und Souveränität über alle Ereignisse und Dinge auf der ganzen Welt. Und deswegen behütet er die Gerechten und deswegen richtet er die Ungerechten. Ich glaube, das ist einfach eine Zusammenfassung von all das, was wir heute Morgen gelernt haben, was die Hanna aufgezählt hat. Aufgrund von seinen Eigenschaften und sein Tun kann sich Hanna darauf beruhen und daher können wir uns darauf beruhen, dass Gott uns nicht im Stich lässt, sondern das Beste für uns will. Dass im Hagsfall nicht so aussehen, wie wir es gerne hätten. Aber dann liegt es daran, dass wir etwas für uns selber wünschen, das eben nicht das Beste ist, auch wenn man das nicht begreifen kann. Von daher sollten wir auf Gott vertrauen, der uns das gibt, was er uns geben will. Und daher sollten wir das auch eigentlich wollen, was der Herr uns ohnehin schon gibt. Aber Vers 10 ist ein bisschen eigenartig. Weil wann war der erste König in Israel? Den gab es noch nicht. Es gab noch keinen König in Israel. Es kommt erst 7 Kapitel später. Also wie kann das sein? Entweder meint man, das war ein Versehen, es gehört nicht dazu. Oder währenddessen Hanna im Gebet mit dem allmächtigen Gott war, hat Gott, der allmächtige Gott, Hanna im Gebet eine Eingebung gegeben. Nicht nur, dass Israel einen König haben wird, sondern du siehst dann auch weiter. Und das Horn seines Gesalbten. Jeder König wird gesalbt. Aber man kann nicht daran denken, wie Gesalbter heißt Messias. Das ist die allererste Erwähnung von Messias im Alten Testament. Und das ist in dem Gebet von Hanna drin. Das finde ich einfach großartig und einzigartig. Wie der Herr sogar in ihrem Gebet zu ihr redet. Und sie ohnehin schon prophezeit, es wird ein König in Israel geben. Und die allererste Erwähnung von der Messias, der von dem Volk Israel kommen wird. Das finde ich einfach großartig. Der Punkt von heute Morgen war, Gott will, dass wir unser Herz im Gebet ausschütten. In Trauer und in Leid. Und währenddessen ich mich vorbereitet hatte, wie es oft so ist, höre ich nebenbei Musik. Und dann kam ein Lied. Und das habe ich schon mehrere Male gehört, aber ich dachte, weißt du was, es ist treffend. Also habe ich es sehr grob übersetzt und das lese ich jetzt vor. Nicht das ganze Lied, aber ein Teil davon. Und ihr wisst, ich finde Lieder gut, wenn man so Wahrheiten über Gott weitergeben kann durch Emotionen und auch Musik, weil man so diese Wahrheiten mehr spürt, mehr fühlt vielleicht. Da steht das Lied geht, es gibt einen Namen, der jede Angst zum Schweigen bringen kann. Es gibt eine Liebe, die umarmt, der Kummer, der Schmerz und die Tränen durch meinen Glauben und mein Zweifeln. Eines weiß ich ganz sicher, sein Wort ist unfehlbar, sein Versprechen sicher. Hier beruht auf die Qualitäten von Gott. Und deswegen fühlt man sich von der Liebe umarmt. Deswegen, trotz Schmerz und Tränen und Verzweiflung, kann ich mich darauf beruhen. Vater, du sagst, alles wird gut. Aber meine Umstände sagen, dass ich die Nacht nicht durchstehen werde. Ich brauche dein Wort, um mich jetzt zu halten. Ich brauche dich, um mich durchzuziehen. Ich brauche ein Wunder, einen Durchbruch. Ich brauche dich. Sie sagen, dass du das ganze Universum in deiner Hand hältst, aber meine Welt fällt auseinander, als wäre sie aus Sand. Bin ich klein genug, um durch das Raster zu schlüpfen? Kannst du meine zerbrochenen Teile nehmen und zurücklegen? Gib mir den Glauben, dass du auf meiner Seite bist öffne meine Augen, um zu sehen, wie du in meinem Leben arbeitest. Lass mich von der Vergangenheit daran erinnert werden, dass du nie versagst. Sag meiner Seele, es ist gut. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Lied. Und es macht einfach vor Augen, wie trotz unserer Umstände unser Herr noch größer ist. Wenn die Umstände uns bedrücken, wir dazu verführt oder verleitet werden, in Depression zu gehen oder Verzweiflung zu gehen, und es uns einfach schwer fällt, diese Liebe, diese Güte, diese Gnade zu sehen, wahrzunehmen, obwohl du weißt, die ist eigentlich da, dann bete darum, dass du es auch siehst. Dann bete darum, dass du auch diese Liebe wahrnehmen kannst. Weil die ist da und die ist größer als all unsere Trauer und Ängste und unerhoffte Wünsche. Ich fand die zwei Gebete sehr ermutigend. Wir können zum Herrn gehen und unser Herz einfach ausschütten. Das will er auch. Er will aber auch, dass wir die Wahrheiten von ihm, wenn wir unser Schmerz ausatmen, sollen wir seine Wahrheit einatmen, damit wir mit seiner Wahrheit weiteratmen und weitergehen können. Lass uns im Gebet schließen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du kein kleiner Gott bist. Du bist zum einen der einzige Gott, zum anderen großartig und gewaltig. Herr, alles ist in deiner Hand. Alle unsere Ängste, alle unsere Wünsche. Herr, wenn wir leiden, du bist nicht kalt und emotionslos. Wenn es uns im Herzen wehtut, dann spürst du das auch. Dann willst du das Beste für uns. Herr, bitte hilf uns, dass wir auch nach dir schauen, nach deiner Wahrheit, nach deinen Versprechen, dass wir Erfüllung in dir finden, damit wir auch Freude daran haben, was du eigentlich für uns gedacht hast. Weil das ist besser, als was wir je für uns selber vorstellen können. Aber Herr, das ist manchmal sehr schwer zu verstehen, sehr schwer wahrzunehmen, weil die Realität von unerfüllten Wünschen, von Ängsten, von Gefahren, es ist so real. Das spüren wir. Und Herr, manchmal sind wir so sehr davon abgelenkt, dass wir dich nicht so wahrnehmen, wie wir wahrnehmen sollten. Bitte vergib uns, vergib mir, Herr, weil da leide ich auch drunter. Bitte helf mir, dass ich immer dich und deine Wahrheit vor Augen habe, dass ich auch nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen verstehe, dass du das Beste für mich willst und mir auch das Beste gibst. Herr, bitte richte mein Herz um, dass mein Wille mit dein übereinstimmt. Weil du bist der allmächtige Gott, ich bin nur ein kleiner, unwichtiger Diener. Aber Herr, ich danke dir, dass wir zu dir kommen können. Mit all unseren Ängsten, mit jedem Schmerz, mit jedem Leid, mit jeder Frage können wir zu dir kommen, Herr. Und du willst das alles hören und das alles wissen, aber du weißt es ja schon. Und Herr, ich bete, dass wenn wir trotz Leid Freude haben können, wenn wir uns so ausrichten, dass unser Wille mit dir übereinstimmt, dass wenn andere Leute uns sehen und meinen, ja, hier geht es eigentlich recht schlecht, aber warum kannst du lächeln? Warum hast du Freude? Das macht keinen Sinn. Herr, ich bete, dass dadurch, dass wir so ein gigantischer Zeugnis für dich sein können. Herr, ich bete, dass Leute uns anschauen, unsere Umstände anschauen und verwundert sind. Und dadurch verherrlicht sind, und dadurch dich verherrlichen. Weil die meinen, unser Gott muss wohl größer sein als die Umstände, sonst würde er es nicht so handeln, nicht so lachen. Herr, unser Kopf, unser Herz kann sehr leicht beeinflusst sein. Also bete ich, Herr, dass wir Tag für Tag unser Herz, unsere Gedanken nach dir richten, Herr, auch wenn es uns schwer fällt. Also bitte gib uns die Kraft dabei. Herr, ich danke dir, dass du großartig bist, allmächtig, gerecht, voller Liebe und komplett heilig. Und dass wir uns darauf beruhen können. Herr, ich danke dir dafür. Und in Jesus' Namen. Amen.